Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gut, Lars.
Gute Kai. Heute ist mal wieder so eine andere Folge. Wir haben mal wieder ein Interview. Und diesmal ist es ja kein Spieleentwickler, Game Designer, Grafikentwickler, was auch immer. Diesmal ist es, ja, sagen wir mal, Brettspielverwandt. Wir gucken mal. Wir haben heute zu Gast Robin de Kleur und ich würde vielleicht mal einfach, um ihn so ein bisschen vorzustellen, so ein bisschen über seinen Lebenslauf referieren, mehr oder weniger. Und es fängt damit an, Der Robin hat Anglistik und Germanistik an der Uni Duisburg-Essen studiert. Er hat dann ein Volontariat gemacht an der FOM im Bereich PR-Redakteur und Kommunikator von 2012 bis 2013, also ein Jahr etwa. Und dann erfolgt so dieser Einstieg in die Spiele, bisschen Brettspielrichtung schon mit Roskoten. Das ist vielleicht was, worüber wir gleich nochmal sprechen müssen, weil das fand ich sehr spannend. Ich habe mal versucht, dazu ein bisschen zu recherchieren, aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden. Dort hat er als PR-Referent und Social-Media-Manager gearbeitet. Und dann kommt so ein richtig krasser Werdegang, finde ich. Weil dann beginnt so eine Zeit bei Asmodee. Und ja, Asmodee müssen wir, glaube ich, niemandem vorstellen, ist jedem ein Begriff. Da hat Robin so verschiedene Positionen durchlaufen, die ja auch sehr logisch aufeinander aufbauend aussehen für mich. Also Marketing Communication Manager, Head of Marketing Communication Manager und so weiter. Das Ganze ging 6 Jahre. Und dann gibt es nochmal so einen interessanten Ausflug in die Stiftungsarbeit bei der Brost Stiftung, die ja entwickelt und fördert Projekte, um das Ruhrgebiet zu entwickeln und auch ja soziale und kulturelle Geschichten, die über das Ruhrgebiet hinaus wirken sollen. Das war im Jahr 2019, 2020, ein Jahr lang. Und dann folgt eine Rückkehr zu Asmodee als PR- und Communication Manager für 3 Jahre. Und das muss auch eine sehr spannende Zeit gewesen sein, weil es war halt gerade Corona und Nach-Corona-Zeit. Das war bestimmt eine herausfordernde Geschichte. Und dann kommt der Sprung, weswegen wir ihn kennen, auch hier im Podcast hauptsächlich haben und wo ihn auch die meisten kennen werden. Denn im März 2023 ist er gewechselt zum März Verlag, verantwortlich für die Spiele in Essen, als Director Communications. Und damit würde ich dich ganz herzlich begrüßen, Robin.
Hallo, ja, schön hier zu sein. Und klingt, als hätte ich ein bisschen was in der Brettspielbranche gemacht. Und man muss der Fairness halt sagen, ich war auch vorher schon Spieler. Also.
Ja, das wäre auch eine meiner ersten Fragen gewesen, ob du Spieler warst, der in die Communication- und PR-Geschichte geraten ist oder ob du PR-Mann warst, der in die Spielebranche geraten ist.
Also es ist tatsächlich ein bisschen was von beiden. Ich habe schon immer gespielt. Ich bin auch schon seit Ewigkeiten auf der Spiel privat gewesen. Es gibt ein Bild von mir von 2002, wo ich mit meiner damaligen Freundin in der Schlange stehe. Das habe ich zufällig in unserem Archiv gefunden. Sehr lustig. Aber vorher auch schon mit meinen Eltern immer mal da gewesen. Habe mich dann, wie du auch richtig zusammengefasst hast, berufstechnisch in die Kommunikation orientiert. Erst wissenschaftlich an der Uni und dann bei der FOM. Und was ihr bei Roskoten nicht gefunden hat, also ich war dann arbeitslos. Nach dem Volo, also 1,5 Jahre Volontariat, nach dem Studium ist halt für eine PR-Ausbildung relativ üblich. Mhm. Ist nämlich ähnlich wie im Journalismus, die machen auch ein Volontariat. Und hier halt dann die Gegenseite oder die andere Seite der Medaille. Und bei Roskoten habe ich dann, weil das ist unser Spieleladen hier in Duisburg, wie heißt das schön, Grüße gehen raus, definitiv ein mega geiler Laden. Und die hatten tatsächlich ein bisschen Probleme zu der Zeit. Wir hatten auch überlegt, ob es überhaupt alles noch so geht. Und ich habe gesagt so, hey, ich finde euren Laden mega und ich würde euch gerne unterstützen. Und weil ich hatte dann war dabei, einen Job zu suchen und habe dann für, ich glaube, ungefähr 8 Monate quasi ein bisschen Pressearbeit, ein bisschen Social Media, ein bisschen Eventmanagement, also alles so gemacht, was auch den Laden dann Aufmerksamkeit bringt, quasi auf Minijob-Basis. Und bin darüber auch tatsächlich in Kontakt mit Asmodee gekommen, weil wir haben ein Event gemacht, das Nachspiel damals, Und das war das erste Nachspiel. Da haben wir auf der Messe, auf der Spiel noch Neuheiten gescoutet und haben dann mit den Verlagen zusammen, die haben Supporter geschickt, die haben Erklärer geschickt, haben wir im Laden eine kleine Minimesse gemacht.
Cool.
Und darüber habe ich dann Asmodee, die in dem Jahr nach Essen oder in dem Jahr davor, also in den Zeitraum nach Essen gezogen waren, von Konstanz aus, kennengelernt und mich dann da initiativ beworben. Und das war dann quasi wirklich der Schritt in die berufliche Vollzeit in der Spielebranche.
Cool, also Asmodee ist halt echt ein ganz schöner Brocken, um anzufangen in der Brettspielbranche.
Ja, bedenkt bitte, es war 2014 und ich habe bei Asmodee Deutschland angefangen. Ja, es war da schon ein aufsteigender, großes Unternehmen, aber in Deutschland, wir waren, als ich angefangen habe, 8 oder 9 Leute.
Krass.
Also, ihr dürft das 2014er Asmodee nicht mit dem 2026er Asmodee vergleichen. Das ist eine ganz andere Hausnummer, aber das Schöne war, dass ich diese Entwicklung begleiten durfte und da eine Menge gelernt habe, Menge mitgenommen habe.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe jetzt in der Vorbereitung dann auch mal so ein bisschen durch die Asmodee, gerade zu deiner Zeit, mal durch die Entwicklung durchgeguckt. Und du hast ja de facto alles mitgenommen. Diese ganzen Zukäufe, die Umstrukturierungen, die Übernahmen hier, Rückübernahmen, Rückausgliederung da. Also du hast ja wirklich de facto alles als Mitarbeiter mitbegleitet.
Ja, und als Pressesprecher dann quasi nachher, achso, zusammenfassend auch teilweise meine Funktion war, halt natürlich auch mit betreut, zum großen Teil, ja.
Krass.
Aber es war sehr spannend, eine sehr coole Zeit. Und also da, wo ich jetzt bin und wie du schon sagtest, weswegen ich ja eigentlich hier bin, fühle ich mich mega wohl. Ich liebe die Spiel. Es ist einfach Heimat. Aber Asmodee möchte ich nicht missen, tatsächlich. Bei allem, wo man immer sagt, so groß, so böse, habe ich so nie empfunden.
Ja, mega spannend. Aber war das dann für dich so auch ein logischer nächster Karriereschritt, nachdem du ja doch relativ lange auch bei Asmodee warst, mit einer kleinen Pause zwischendrin? Und war das dann so für dich so der Schritt, wo du vielleicht auch gesagt hast, hey, ich habe jetzt bei Asmodee mehr oder weniger alles gesehen in dem Bereich und vielleicht tappe ich auch ein bisschen auf der Stelle? Und dann ist quasi so dieser Schritt zum Märzverlag und dann diese Auseinandersetzung mit der Messe, ja, die größte Brettspielmesse der Welt, war das dann für dich so der nächste logische Schritt?
Na, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt keiner, der irgendwie sagt, das ist mein Plan und ich muss alle 3 Jahre wechseln oder sonst was. Auch der Wechsel zur Stiftung war tatsächlich, es hat sich ergeben. Das war eine Ausschreibung und ich habe gedacht, so, mal was Neues sehen, was anderes sehen, ist spannend. Und die Bross-Stiftung mit dem Ansatz, kulturelle Entwicklung fördern fürs Ruhrgebiet, aus dem Ruhrgebiet heraus, hat mich mega abgeholt. Ich wäre auch geblieben, wenn ich die Brettspielbranche nicht so massiv vermisst hätte. Also die Stiftung war nicht meine Welt, muss man ganz klar sagen. Und meine Heimat ist die Brettspielwelt. Deswegen habe ich dann nach 9 Monaten den Schritt zurück zur Asmodee gemacht, die mich dann auch gerne zurückgenommen haben, was finde ich auch ganz cool ist.
Auf jeden Fall.
Und mit der Spiel, das kam halt tatsächlich auch, es hat sich auch ergeben. 2022 hat ja Carol Rapp die Geschäftsführung der Messe, also der Spiel übernommen, nicht der Messe Essen, sondern des Merz Verlags, zusammen damals noch mit Dominique. Und Dominique ist dann aber in Rente gegangen, was nachvollziehbar ist. Und Carol und ich haben ja auch eine Historie bei Asmodee gehabt und wir haben uns dann halt einfach unterhalten, wir hatten immer Kontakt. Und darüber kam dann halt so, hey, hättest du nicht auch Bock für die Spielkommunikation zu übernehmen? Und ja, die Spiel ist als Weltleitmesse einfach, da muss man ganz klar sagen, du hast nochmal eine ganz andere Möglichkeit, über das Thema Brettspiele zu sprechen. Was mir tatsächlich auch ein Anliegen ist. Also die Spiel ist eine Messe, ist eine Veranstaltung. Da kommen ganz viele Menschen hin, um Spiele kennenzulernen. Da kommen ganz viele Verlage hin, um Spiele auszustellen. Es ist aber auch ein Konstrukt, ein Vehikel, um das Thema Brettspiele, um das Thema Kultur, um das Thema Forschung und Entwicklung im Bereich von Brettspielen, um Netzwerke für Brettspiele, Politik und, um all diese Themen, die uns ja auch begleiten und die wichtig sind, nochmal viel breiter zu streuen. Und das ist einfach eine wunderschöne Kombination. Also ich hatte auch die Ehre, das Glück, jetzt in Bonn bei einem Panel über das Thema Spielautoren und Kulturschaffende von der SAZ und der Uni Bonn dabei sein zu dürfen auf der Bühne. Carol ist super viel unterwegs, um über das Thema Brettspielen und Entwicklung und Politik zu sprechen. Also da passiert ganz viel, was durch die Spiel ermöglicht ist. Und das ist halt einfach, ja, so gesehen der logische Schritt für mich gewesen, um dieser Passion noch mehr zu folgen.
Ja, du hast jetzt erzählt, dass du auch ja auf anderen Veranstaltungen, auf anderen ja, Messen und so weiter auch vertreten bist. Und was ich so spannend finde, du backst ja scheinbar keine kleinen Brötchen. Also nach Asmodee die größte Brettspielmesse der Welt als Pressearbeit zu vertreten. Was mich da halt interessieren würde, das ist ja auch international eine sehr angesehene Messe und eine sehr bedeutende Messe, also die bedeutendste Messe, wenn man ganz ehrlich ist. Wie unterscheidet sich so die Wahrnehmung in der Welt und deine Arbeit in verschiedenen Ländern von Deutschland sozusagen, also von dem, was wir hier erleben?
Sie unterscheidet sich gar nicht so sehr, muss man ganz klar sagen. Also was wir in Deutschland haben wir natürlich gerade in der Spieleszene, haben wir eine Bekanntheit der Messe. Wenn du jetzt auf die Straße gehst, habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. Wenn du 100 Leute fragst, kennen wahrscheinlich 20 oder so die Spiele. Mhm. Muss man der Fairness halt einmal sagen, wir sind immer noch eine Branche, die nicht so bekannt ist wie jetzt die Gamescom oder was auch immer.
Ja.
Aber Aufgaben möchte man ja haben. International ist das aber auch genauso. Auch da, wir haben einige Medienvertreter, die Spiele sehr gut kennen, mit denen wir uns sehr viel austauschen. Aber in den eher allgemeinen Medien müssen auch wir erstmal kleine Brötchen backen und immer wieder bewerben, wer sind wir überhaupt. Das klappt immer besser, muss man ganz klar sagen. Also dadurch, dass wir seit 23 auch immer zum Glück mehr Leute werden, haben wir auch die Möglichkeit, Zeit da rein zu investieren, ja, diese Bekanntheit und diese Durchwachsung zu steigern. Und das ist halt im Endeffekt in Deutschland wie in Amerika, wie in Neuseeland, in China. Wir sprechen mit Medien, also ich spreche mit Medien, informiere über die Spiele. Wir machen sehr viel eigene Kommunikation über Social Media, über unsere Website. Und ich koordiniere dann halt zum Beispiel, dass Carol in Interviews ist. Wir haben jetzt eine Anfrage von einem, ich glaube, französischen Medium auch wieder. Also einfach, dass wir dieses Thema Spielessen immer weiter ja, in die Breite streuen.
Ja, ist ja super spannend, weil das wäre für mich auch eine, also eigentlich hatte ich die Frage erst für später geplant, aber es passt gerade so gut, weil da, ja, du hast ja gerade gesagt, so dieses Bewerben auch im Ausland, auch dass vielleicht die Spiel auch noch mehr ein Magnet wird, auch für Leute aus dem Ausland. Aber die Frage wäre für mich halt auch, wie viel, also weil kapazitätstechnisch kommt ihr ja so langsam an eine Grenze, ne? Ihr habt ja jetzt gerade vor ein paar Wochen auch announced, dass ihr jetzt die Halle 8 noch mit dazu nehmt, nachdem ihr ja letztes Jahr die Halle 7 noch mit dazu genommen habt. Und damit ist ja mehr oder weniger Schicht im Schacht, ne? Also kapazitätstechnisch. Ich glaube, ihr hattet ja auch in eurem Podcast, den ich ehrlicherweise auch selbst höre, auch schon gesagt, da gibt es ja noch die Halle 1a, so ein bisschen, die, glaube ich, ja unterirdisch ist, die wahrscheinlich keine Option noch sein wird. Gibt noch die Krugerhalle, die da nebendran noch ist, aber ansonsten also viel mehr Möglichkeiten noch zu wachsen, sage ich mal. Gerade was so jetzt die Teilnehmerzahl angeht, ist ja jetzt mehr oder weniger Schluss, oder?
Also ja, wir sind ja auch, das haben wir ja letztes Jahr, glaube ich, recht gut gezeigt, sehr vorsichtig, dass... Ich sage immer, wir wollen nicht Tokio-U-Bahn-Verhältnisse, dass man Leute hat, die Menschen da reinpressen, sondern es soll ja eine angenehme, wenn natürlich auch volle Veranstaltung sein. Binst du kein Lätzchen drum. Die Spielessen, wer da hinkommt, weiß, es wird voll. Ja. Aber gleichzeitig, es fließt. Finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn Leute sagen, es ist viel zu voll. Und ich dann denke so, wart ihr 2019 da? Anderes Thema. Nein, und die Messe erreicht tatsächlich jetzt ihre Kapazität. Wir hatten letztes Jahr Ausverkauf, wir hatten das Jahr davor überraschend, also war zum ersten Mal den Ausverkauf, was 24 eine kommunikative Katastrophe war und 25 von uns dann einfach sehr viel besser gelöst wurde, weil wir nicht überrascht wurden. Und auch dieses Jahr kann es sein, dass wir ausverkauft sind. Wir gehen eigentlich davon aus. Und das heißt dann im Endeffekt, dann können nicht mehr Leute rein. Wenn jetzt wir die 1A für was auch immer doch mal nutzen können. Ich meine, die Halle ist für Aussteller nicht so spannend. Trotzdem gibt es ja vielleicht Möglichkeiten, da irgendwas zu tun. Müssten wir dann nochmal neu kalkulieren. Also wir gucken immer, was bietet die Fläche. Aber ja, die Messe Essen ist mit der Halle 8 für Ausstellungsfläche jetzt eigentlich mehr oder weniger voll.
Da gibt es ja verschiedene Wege, wie man damit umgehen kann. Also du hast ja im Allgemeinen so in der Wirtschaft immer diese Tendenz, wir müssen wachsen, wir müssen wachsen, wir müssen wachsen. Es muss immer mehr werden, immer größer werden. Man könnte ja aber auch sagen, das ist die Messe und sie ist die größte auf der Welt. Lass sie uns einfach nur besser machen oder verbessern, aber das ist sie jetzt. Punkt. Und wo bewegt ihr euch so gedanklich gerade? Also überlegt ihr noch, wie ihr irgendwas machen könntet, wie ihr, ich meine, jetzt rein theoretisch, man könnte die Krugerhalle noch als Ausstellungsfläche machen, was halt so ein bisschen dieser Gen-Con-Gedanke mit dem Indianapolis-Dom ja so ein bisschen nachkommen würde. Oder also es gäbe ja da noch Optionen, die vielleicht irre sind, aber über die man nachdenken könnte. Oder sagt ihr halt auch einfach mal, ey komm, wir sind die Größte der Welt. Lasst mal die Kirche im Dorf.
Also, wir sind gerne irre. Das ist nicht die Frage. Gleichzeitig, wir sind eine Messe und kein Con. Das ist tatsächlich etwas, was uns immer wichtig ist, auch weil ja immer gesagt wird, hier, ihr müsst das und das für die Messe, wo die Demofläche auf den Verlagsständen ist, ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Wir haben es ja auch im Podcast und auch an anderen Stellen schon gesagt, eigentlich war auch die Halle 8 nicht geplant. Mhm. Also, unser Ziel ist es natürlich immer, eine gute Messe zu machen. Das ist der Fokus. Wenn aber die Nachfrage wie dieses Jahr so hoch ist und so früh so hoch ist, müssen wir natürlich gucken, wie kriegen wir diese Nachfrage bedient, ohne die Messe kaputt zu machen. Also das ist halt immer ein Balanceakt, weil wir können nicht einfach alles vollstopfen, vollstopfen, vollstopfen. Wir brauchen die breiten Gänge, wir brauchen die Demofläche und, und. Heißt im Endeffekt, was ich sagen möchte, unser Ziel ist nicht Wachstum um jeden Preis. Es geht nicht darum, so viel wie möglich in diese Hallen reinzuquetschen. Und Stand jetzt ist mit Halle 8 halt Ende. Und wir haben jetzt auch erstmal nicht vor, Essen zu verlassen. Das haben wir ja auch schon mehrmals gesagt. Essen ist die Spiel. Und da müssen wir dann, wenn nächstes Jahr wieder so eine massive Nachfrage ist und auch wieder vielleicht ein so massives Wachstum, müssen wir kreativ sein und gucken, gibt es Möglichkeiten, B2B-Bereiche zu schaffen, gibt es Möglichkeiten, andere Sachen zu etablieren, und wenn nicht, dann ist die Aussage absolut, mehr geht nicht rein.
Okay.
Spannend. Also du hast jetzt ja gerade mehr oder weniger die nächste Frage schon vorweggenommen oder schon beantwortet, Richtung Messestandort Essen. Und tatsächlich war es jetzt auch so, wir haben ja auch mit unserer Community einen eigenen Discord-Server und haben da auch mal so ein bisschen schon angedeutet, dass wir jetzt ein Interview machen mit einem Vertreter von der Spiel und haben auch mal so ein paar Fragen gesammelt. So ein bisschen so, hey, welche Fragen hättet ihr denn an die Spiel? Und da kam natürlich das Messestandort-Thema, wurde heiß diskutiert bei uns auf dem Discord-Server. Und da war natürlich auch erstmal die Frage, wann kommt die Messe endlich nach Stuttgart? Wir haben dann gesagt, okay, wann kommt sie nach Frankfurt? Weil für uns natürlich, wir wohnen in Südhessen, wäre das ein schönes Heimspiel. Und jetzt hast du ja so vorhin auch schon gesagt, dass du ja trotzdem auch weiterhin dabei bist, die Spiele noch mehr zu bewerben, mehr bekannter zu machen. Aber zur selben Zeit limitiert ihr euch ja dann schon irgendwann mit dem Standort Essen, weil, also du kannst so viel Werbe machen, wie du willst, aber irgendwann, wie du gerade gesagt hast, die Kapazität ist jetzt am Ende. Das heißt, habt ihr da schon so einen, sag ich mal, so einen strategischen Plan, wie ihr damit langfristig umgehen wollt? Weil man sieht ja schon, dass der Brettspielmarkt wächst und dass das Interesse immens steigt. Wir sehen das bei unserem Podcast auch sehr gut. Habt ihr da so einen strategischen Plan, dass ihr sagt, ja, also klar, du hast eben gesagt, ne, die Spiele ist Essen und da ist natürlich auch ein Nostalgiefaktor mit verbunden. Aber gibt es schon so eine Überlegung, dann vielleicht irgendwann mal zu sagen, ja, irgendwann, ne, wenn wir wollen, dass das Spiel weiter wächst und noch bekannter wird und wir noch mehr Leuten Zugang gewähren wollen, dann kommen wir halt nicht drum rum, mal darüber zu diskutieren.
Also, wir haben keine Exit-Strategie oder sowas. Wir haben jetzt nicht irgendwie die 10 Pläne für wo gehen wir hin oder sonst was in der Schublade. Es ist tatsächlich nicht nur Nostalgie mit Essen. Ne? Also das bitte nie vergessen, wir sind hier im Herzen des Ruhrgebiets und das Ruhrgebiet ist einfach das größte Einzugsgebiet Deutschland. Muss man ganz klar sagen, wir haben eine super Verkehrsanbindung mit dem Düsseldorfer Flughafen. Die Bahnen fahren super, sowohl von Düsseldorf als Fernbahnhof auch, als aber auch von Frankfurt, und Essen hat einen großen Bahnhof. Also alle Ruhrgebietsstädte sind super nah beieinander. Also das Ruhrgebiet, die Gegend, die Region, hat halt da einfach auch einen riesen Mehrwert, einen rein logistischen Mehrwert. Ja. Nichtsdestotrotz, natürlich gucken wir uns auch andere Dinge an, aber unser Ziel ist es nicht zu sagen, dann und dann verlassen wir Essen. Ist einfach nicht das, wo wir drüber nachdenken. Also anders, es ist nichts, wo wir nicht drüber nachdenken, aber es ist auch nichts, womit wir jetzt kalkulieren und planen. Also da gibt es ja auch 10.000 Meinungen. Ne? Also wir verfolgen das natürlich auch, wie auf Unknowns diskutiert wird oder in anderen Foren. Und wenn wir posten, wir sind ausverkauft, kommt ja auch immer so, der kommt doch hier hin, kommt doch hier hin. Und dann ist auch immer so, du wirst es nie allen recht machen.
Das stimmt, ja. Ja, da steckt ja auch viel mehr dahinter noch. Ne? Also da geht es ja auch um die ganze Infrastruktur, wie du schon gesagt hast, geht um Hotels und alles, was halt auch Essen bietet. Also da ist ja durchaus, steckt da noch mehr dahinter, als jetzt einfach zu sagen, wir wachsen kapazitätstechnisch einfach noch ein bisschen weiter.
Ja, ja genau. Und du kannst ja auch eine Messe wie die Spiel nicht unbedingt in jeder Hallenkonstellation machen. Und genau, Anbindung ist ein Riesenthema. Also es gibt mit Sicherheit größere Gebiete oder größere Messeanlagen, aber da hast du dann halt, die sind irgendwo außerhalb. Das ist dann auch wieder schwierig. Also ja, es ist ein riesenkomplexes Thema und wir können das gar nicht so strategisch planen im Moment.
Vielleicht mal als eine verrückte Frage zu dem Thema. Habt ihr oder steht ihr im Austausch mit den Messebetreibern, ob die vielleicht an der Struktur der Messe an sich was ändern oder angehen wollen, um für euch und Essen Motor Shows ja, ist ja relativ ähnlich, da ist ja auch der Platz auch ein Problem und es könnte ja noch eine Messehalle gebaut werden, jetzt mal ganz blöd gesagt, also als einfachste Option, also gedanklich einfachste Version, ne? Also
wir sind immer im engen Austausch mit der Messe Essen, es ist eine langjährige Partnerschaft und wir kommen auch da, wir haben regelmäßig Termine mit denen und natürlich sprechen wir auch über Kapazität. Aber man muss ja auch das Gelände im Auge behalten. Also wir haben nebenan die Grugerhalle, die steht unter Denkmalschutz. Wir haben den Gruger Park, der ist ein Herzensthema für alle Essener. Der ist wunderschön, der kann auch nicht angefasst werden. Dann haben wir einen Parkplatz und dann haben wir die Innenstadt. Also die Lage der Messe Essen, so cool sie durch viele Anbindungen hotelmäßig auch gut gelegen ist, begrenzt halt auch natürlich das Wachstum. Also einfach eine Halle hinbauen ist schwierig. Mhm. Hallen umbauen, Hallen vergrößern würde bedeuten, dass Hallen gesperrt werden müssen. Das hatten wir schon mal in früheren Jahren, dass als die Messe von den Hallen, oh, ich glaube 12 und so, ich bin nicht mehr ganz up to date, wie die Benummerung damals war. Plötzlich haben sie renoviert und die Messe musste komplett umbauen. Das war auch nicht so einfach. Also es gibt auch da natürlich Austausch, aber wenn ich euch jetzt sage, keine Ahnung, wo die Reise hingeht, ist das ganz einfach das, was ich weiß.
Ist auf jeden Fall ich finde es ein super interessantes Thema, weil also wir lesen ja auch ganz viel und hören auch von unserer Community auch ganz viel. Aber wie du es gerade beschrieben hast, ne, da steckt ja so viele andere Faktoren stecken da noch dahinter, die viele in der Diskussion ja gar nicht sehen. Ne? Viele sehen halt, die Messe ist jedes Jahr ausverkauft, sie ist voll, dann geht halt eine größere Messe. Ne? Das ist halt, ich finde das ein super spannendes Thema und auch wie kontrovers das teilweise diskutiert wird mit so vielen verschiedenen Meinungen. Ne?
Was aber cool ist, ich meine, das ist ja, das zeigt einfach, wie lebendig und wie begeisternd diese Messe ist und sagen wir mal ehrlich, wenn Weltmeisterschaft ist, haben wir auch 80 Millionen Fußballtrainer und es ist völlig in Ordnung, dass wenn Messe ist, dass wir, keine Ahnung, 400.000 Messeorganisatoren haben. Finde ich schön. Ich bin da auch immer gerne dankbar für allen Input, weil manchmal kommt man ja auch wie denen, die man vorher nicht hatte.
Das stimmt, ja. Ja, wir hatten jetzt ja das Thema Hallen oder Messestandort so ein bisschen angesprochen und auch die Kapazität der Hallen. Wir waren ja jetzt die letzten Jahre auch da und vielleicht mal so, um diesen Schwenk zu machen Richtung Hallenplanungsthema. Mhm. Da steckt ihr ja auch immer ganz viel Arbeit rein und kommuniziert ja auch relativ frühzeitig schon die Zuordnung der einzelnen Verlege zu den einzelnen Hallen und ein bisschen diese, ihr habt ja jetzt seit ein paar Jahren schon so eine Clusterung auch gemacht nach Familien-, Kinderspiele, Kenner-Expertenspiele, TCG und Miniaturenspiele. Und also einfach auch mal so ein bisschen Input von dir zu kriegen, so wie geht ihr denn an diese Hallenplanung jetzt ran? Guckt ihr einfach, wie ist es letztes Jahr gelaufen? Was müssen wir adjustieren? Wie binden wir jetzt die Halle 8 mit ein? Ziehen wir quasi, keine Ahnung, Kosmos und Ravensburger, die jetzt in Halle 7 waren, ziehen wir die in Halle 8 rein? Wie läuft so eine Hallenplanung jetzt vonstatten bei euch?
Also das Wichtigste, und das ist tatsächlich etwas, wo mir daran gelegen ist, dass das nicht vergessen wird. Wir organisieren die Messe mit den Ausstellern zusammen. Das heißt, es wird nicht passieren, dass wir zu einem Aussteller gehen und sagen, herzlichen Glückwunsch, du ziehst jetzt in Halle 8. Sondern das ist ganz viel Dialog. Mhm. Manchmal sind natürlich Dinge einfach nicht änderbar. Wenn wir die Hallenstruktur, die haben wir ja 2023 geändert, war ja ein Riesenaufschrei, haben ja alle gesagt, das kann nicht funktionieren. Und dann hat die Messe stattgefunden und danach waren alle irgendwie ein bisschen anders gestimmt. Da haben wir auch ganz viel mit den Aufstand gesprochen, haben aber gesagt, wir müssen das umbauen, weil so wie es derzeit Kraut und Rüben wächst, funktioniert es nicht mehr. Aber wir waren auch da im super engen Dialog und einige haben sich nicht gefreut, wir haben gesagt, bitte vertraut uns da und das hat auch gut funktioniert. Da haben wir viel Vertrauen aufbauen können über unsere Vorschläge. Nichtsdestotrotz sprechen wir tatsächlich mit allen Ausstellern. Wenn sich Aussteller bei uns anmelden, melden sie sich auch immer alle mit Wünschen an. Mhm. Also sprich, wie ich hätte gerne den Stand vom letzten Jahr und dergleichen. Wenn wir dann eine Umstrukturierung machen müssen oder planen, gehen wir mit allen, die es betrifft, erstmal in den Dialog. Also wir sind jetzt auch für Halle 8 natürlich mit allen Ausstellern, die das betreffen könnte, die zum Beispiel in Halle 7 waren und quasi das Empfangskomitee, sind wir in den Austausch gegangen, hey, wollt ihr das wieder machen? Die Halle ist ein bisschen kleiner als die 7, also es können nicht alle umziehen und. Das heißt, da wir haben zum Glück ein inzwischen vierköpfiges Team, was nichts anderes macht, als die Aussteller zu betreuen, Fragen zu beantworten und unser sogenanntes Hallentetris zu spielen, die dann wirklich sich hinsetzen und mit einem Planungstool diese Standpläne bauen, die ja auch von der Messe Essen und von der Stadt abgesegnet werden müssen. Und das passiert alles parallel im Hintergrund, während die Anmeldungen laufen, während wir halt quasi schon die ganze Messe vorplanen. Die sind auch jetzt dabei, Gespräche zu führen, Pläne zu entwickeln und zu gucken, wie kriegen wir all diese Stände koordiniert. Und dadurch baut sich langsam diese Hallen zusammen. Gleichzeitig haben wir natürlich viel Erfahrung inzwischen, was Besucherflüsse angeht, wo welche Stände, welche Themen Sinn ergeben. Haben ja auch gelernt, welche Kategorien gut zusammenspielen und wollen auch da das Grundkonzept beibehalten. Also da bleiben wir auch bei und das funktioniert super, weil es nun mal diese Orientierungshilfe bietet. Und da verschieben wir dann halt eher klein.
Aber habt ihr jetzt schon eine Idee für die Halle 8, die du jetzt schon kommunizieren kannst, oder ist es tatsächlich noch im Fluss?
Also sie ist noch nicht final geplant, aber wir haben schon eine gute Idee. Im Endeffekt, das haben wir auch schon kommuniziert, sie wird auch ein Teil der Familienhallenstruktur sein. Also sprich Familie, Familie Plus, vielleicht auch mal der ein oder andere leichtere Kenner. Das ist ganz klar das Ziel und wir haben auch schon einige Partner, die gesagt haben, ja, gehen wir gerne mit hin. Die Halle 8 ist halt, wie gesagt, kleiner, ist die kleinste Halle und dementsprechend muss man da ein bisschen puzzeln, aber also wir werden ja auch wieder, lass mich nicht lügen, ich glaube Mitte August haben wir vor, die Hallenpläne wieder hochzuladen, wird das dann auch wieder alles sehr klar werden, genau, und ansonsten die anderen Kategorien, wir haben ein paar kleinere Umbaumaßnahmen vor, sind aber da noch in den Gesprächen.
Sind wir mal gespannt.
Also ein bisschen enttäuscht bin ich, dass das Bällebad jetzt doch nicht kommt. Also.
Naja, sagen wir es mal so, ich will es nicht ganz ausschließen.
Ah, okay.
Aber es ist nicht so, dass wir die Halle 8 komplett als Bällebad benutzen können. Das geht leider nicht.
Für die den Insider jetzt nicht verstehen, ihr habt ja, glaube ich, am 1. April so einen kleinen April-Scherz gemacht auf Social Media. Habt ihr gesagt, Halle 8 kommt jetzt Yoga-Entspannungshalle mit Bällebad. Und daher kommt die Frage.
Ja, also wie ich gelernt habe, es gibt tatsächlich einen Tableflip-Simulator irgendwo, okay. Was ich sehr cool finde. wobei mein persönliches Liebling immer noch das Auspöppel-Erlebnis ist. Es gibt, glaube ich, nichts Entspannenderes, als ein Spiel auszupacken und
Ja, also was vielleicht nochmal, um auf die Hallenplanung zurückzukommen, also ich finde, wir waren ja jetzt die letzten Jahre auch da und ich finde, man merkt schon, dass der Fluss in den meisten Hallen wirklich gut funktioniert, aber eine vielleicht doch ein bisschen mehr challenging Frage müssten wir dann doch, glaube ich, nochmal so ein bisschen, würden wir gern von dir mal ein bisschen deine Meinung hören, weil also ich glaube, dass es wirklich in allen Hallen gut funktioniert hat, wir waren in allen Hallen letztes Jahr, wir waren ja wirklich auch die ganze Zeit da. Aber eine Halle, in der es nicht funktioniert, ist meiner Meinung nach Halle 3. Ja, weil in Halle 3, da sind natürlich auch die ganzen großen Klopperverlege, ne, mit Frosted Games, Pegasus, Feuerland, Skellig, alles, was dazugehört. Und also unsere Wahrnehmung war schon letztes Jahr und auch das Jahr davor schon, dass das zu viel große, geballte Verlege auf einem Haufen sind und da schon die Gänge einigermaßen oft ins Stocken geraten sind. Wir haben, ich glaube, nur um durch die Halle 3 einmal durchzukommen, haben wir fast 2 Tage gebraucht, Donnerstag und fast den ganzen Freitag noch. Das lag natürlich auch an uns, weil wir viele Gespräche geführt haben, aber der Fluss in der Hanne generell war natürlich schon nicht der schnellste. Gibt es da eine Überlegung, da vielleicht mal zu sagen, natürlich ist das wahrscheinlich schwierig, mit den Verlagen auch zu moderieren. Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr da auch mit den Verlagen im Austausch seid. Aber gibt es da eine Überlegung, vielleicht zu sagen, wir nehmen mal vielleicht den einen oder anderen Großen da raus, um das so ein bisschen zu entzerren in die anderen Hallen?
Also ich hoffe nicht, dass ihr 2 Tage in der Halle 3 gestanden habt und
dann nicht gestanden.
Nein, also Halle 3 hat mehrere Themen tatsächlich. Es ist die größte Halle und es ist auch die am länglichsten gezogene Halle. Wenn ihr euch die Hallenpläne anschaut, seht ihr, dass die Halle 3 ja quasi einmal die gesamte Messelänge abdeckt, was einfach dazu führt, dass du drei oder 4 große, lange Gänge hast, wo sich alles staut. Die Seitengänge sind meistens ein bisschen freier, aber es ist halt einfach noch erstmal schon mal der Struktur der Halle geschuldet, dass da der Fluss schwieriger ist. Und dann, und das ist genau das, was ihr sagt, alle Verlage, die im Expertenbereich unterwegs sind, meinen, Halle 3 ist die einzige Halle, wo sie hinwollen. Mhm. Und das betrifft vor allem die Großen. Wir arbeiten seit langer Zeit intensiv daran, mit Verlagen zu sprechen, ob sie nicht auch zum Beispiel in die 4 mal gehen wollen. Mhm. Denn die A grenzt sie direkt an die Galerie. Galeria, ich komme immer mit dem A durcheinander. Sie ist durch die Bühne ein echter Magnet geworden und man könnte dort als Anker wirklich herausstechen. Aber bisher beißen wir da auf Granit und sind dann da wieder bei genau der Thematik. Zwangsumzüge, da tun wir uns unglaublich schwer mit, weil wir ja sehr partnerschaftlich mit den Ausstellern umgehen möchten. Und dementsprechend, ja, unser Wunsch wäre es definitiv, die Halle 3 etwas zu entzerren. Gleichzeitig ist es halt qua Natur der Halle schwierig, da du kannst da auch nicht alle Großen rausziehen, weil wo sollen sie hin? Und bisher haben wir da leider noch keine gute finale Lösung gefunden. Mein Wunsch wäre tatsächlich, dass auch die Besucher lernen, in den anderen Hallen gibt es ebenfalls. Ich meine, Halle 2 und auch Halle 4 sind ebenfalls durchaus mit Kenner plus Expertenspielen belegt. Da zu lernen, ich muss nicht sofort in Halle 3 stürmen und dass sich das alles ein wenig besser entzerrt und verteilt. Und das weißt du nie, welche Verlage produzieren Halbtitel. Wenn du natürlich vorher wüsstest, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Frosted und einen Skellig gegenüber hast und beide Halbtitel haben, dann würdest du wahrscheinlich mit denen sprechen, ob sie die Shops anders positionieren können und dergleichen mehr. Ja, aber das weißt du ja nicht. Plötzlich hat Feuerland und Pegasus jeweils einen Halbtitel und dann knubbelt es sich da. Also ja. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich bin bei euch, die Halle 3 ist, ich will nicht sagen, das Problemkind, weil das stimmt nicht, weil auch in der Halle 3 kommst du durch. Und wenn du ein bisschen die Außengelände auch sinnvoll mit einsetzt, kommst du auch relativ entspannt vorbei an den mittleren Parts und gehst dann innen wieder rein, also kannst dich ja bewegen. Aber ich glaube, das ist ein Gemeinschaftsthema, wo nur Verlage, Besucher und wir gemeinschaftlich mal wirklich die Message rauskriegen, es muss nicht immer Halle 3 sein.
Ja, das ist so. Wir hatten ja auch mit dem einen oder anderen Verlag, auch sind wir ja im relativ tiefen Austausch auch. Und wir hatten letztes Jahr auch auf der Messe einen sehr guten Austausch, beispielsweise mit Elsnier Games, die ja auch einen relativ großen Stand haben, die ja in Halle 4 waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, die ja auch so ein bisschen der
zwei.
Übergang, Halle 2. Aber die waren auf jeden Fall auf dem Übergang zur Halle 3 relativ nah dran. Und die hatten uns berichtet, dass das für sie alles in allem ein bisschen entspannter war, weil sie relativ einen großen Stand hatte, der nicht so innerhalb dieser Riesenhalle 3 war. Und ja, bei uns hören ja auch einige Verlage zu. Also ich glaube, Halle 4 oder Halle 2 wären definitiv auch Optionen, um das alles in allem so ein bisschen zu entzerren, weil es kann ja auch nicht im Interesse von einem Frosted Games sein. Ich erinnere mich, ich glaube, es war 2024, die da irgendwie eine Schlange hatten, die durch die ganze Halle ging. Die, wo da teilweise, glaube ich, auch Sicherheitskonzepte at risk waren. Da musstet ihr ja auch, glaube ich, ein bisschen umplanen. So. Das ist ja auch nicht im Interesse.
Ja, also das haben wir ja auch. Also mit einer der Gründe, warum es ja auch besser fließt, ist, dass wir ja alle, wir haben uns ja unbeliebt gemacht und gesagt, ja, sorry Verlag, du musst einen Wartebereich, einen Schlangenbereich auch auf deinem Stand vorhalten, weil die Gänge müssen begehbar bleiben. Also wir nehmen da die Verlage durchaus auch in die Pflicht, einfach weil es aus Sicherheitsgründen auch wir von der Messe Essen als Auflage bekommen haben. Es soll ja für alle funktionieren. Ja, aber in Frosted denke ich nicht, dass die da gerne ihre Pole Position vorne weggeben. Also das ist ja auch immer, du musst mit Leuten diskutieren. Ich bin gespannt, wir öffnen dieses Jahr zum ersten Mal ja den Nordeingang für eine gewisse Zeit.
Stimmt, ja.
Ich denke schon, dass das auch die 5 und die 4 nochmal mehr in den Fluss geben wird.
Das ist, glaube ich, der Eingang, wo wir rein sind, oder?
Nee, ihr seid, ich war ja letztes Jahr auch als Pressevertreter vor Ort, ihr seid über den Fastlane-Eingang direkt in die 7 gekommen.
Ja, stimmt, wir sind da bei Asmodee und so vorbei. Ja.
Dann kenne ich den Nordeingang noch gar nicht. Nee, aber bei allem Gemecker über die Halle 3 oder Kritik über die Halle 3 ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, weil auf der anderen Seite ist es halt auch ziemlich cool, wenn du halt diese eine Halle hast, wo so dieses geballte Expertenspiel-Ding, also ich kann das auch so ein bisschen verstehen, dass du drehst dich halt in der Halle 3 einmal um 90 Grad und bist beim nächsten coolen Verlag, der irgendwas Geiles hat. Das ist halt auch nicht einfach, ne?
Ja, du bist halt bei Henne-Ei, ne? Was war zuerst da? Das Interesse oder das ist mir zu voll gefühlt?
Gut, dann vielleicht mal, um zum nächsten Themenblock zu kommen, nachdem wir jetzt über die Hallenkapazität und auch die Teilnehmerzahl und den Standort so ein bisschen gesprochen haben, vielleicht mal auch so das nächste, vielleicht einigermaßen sensible Thema, zumindest letztes Jahr war das ja auch heiß diskutiert, das ganze Thema Ticketpreise. Mhm. Und ihr habt ja dann in den Jahren zuvor auch immer so Dauerkarten angeboten. Da, ich glaube, wir wollen da gar nicht so drüber diskutieren. Ich glaube, wir haben da jetzt nicht so eine Meinung wie viele, die halt einfach regelmäßig hinkommen. Von daher fand das okay, dass ihr da dann diese Dauerkarten halt weggelassen habt, um eben mehr Leuten den Zugang zum Spiel zu gewähren, einfach weil viele der Dauerkartenbesitzer eben nicht jeden Tag der 4 Tage gekommen sind und das halt schwierig kalkulierbar ist. Aber jetzt mit der nächsten Hallenöffnung und ja dadurch wahrscheinlich auch resultierenden größeren Teilnehmerzahl, kannst du schon was sagen zu der Entwicklung der Ticketpreise in diesem Jahr? Werden die wieder ansteigen? Plant ihr einigermaßen flat zu bleiben?
Also wir sind dabei, die Preise final zu kalkulieren. Und Teil der Wahrheit ist leider, es werden alle Dinge teurer. Unsere Mieten steigen, unsere Nebenkosten steigen massiv. Ich glaube, jeder, der im Moment tanken geht, kann das auf jeden Fall auch nachvollziehen. Wir werden die Preise erhöhen müssen. Das ist einfach Binze, kein Lätzchen drum. Teil der Wahrheit. Wir versuchen das immer auf einem Niveau zu halten, das nicht zu weh tut. Gleichzeitig müssen wir wirtschaftlich arbeiten, sonst gibt es die Messe irgendwann auch nicht mehr. Und ich weiß noch nicht, wo wir landen werden. Wir versuchen es wirklich so niedrig wie möglich zu halten, aber gleichzeitig letztes Jahr, und das war ja auch das große Thema, warum wir unter anderem die Dauerkarten abgeschafft haben, also zum einen natürlich, um mehr Menschen auf die Messe zu lassen, nachdem wir 2024 dramatische Szenen vor Ort hatten. Aber das andere war ja auch, um diese Mischkalkulation etwas aufzulösen. Die Dauerkarte, auch das Teil der Wahrheit, war immer viel zu billig. Mhm. Die Dauerkarte hat weniger gekostet als 3 Einzeltage. Und das ist noch aus einer Historie kalkuliert gewesen, wo wir noch gar nicht mitgeredet haben. Und das war nicht sustainable. Muss einfach so gesagt werden. Dadurch konnten wir aber letztes Jahr die Preiserhöhung der Tickets um 50 Cent für eine Tageskarte sehr, sehr, sehr niedrig halten. Ich fürchte, wir werden nicht dieses Jahr bei 50 Cent pro Ticket auskommen, aber genau weiß ich es noch nicht.
Ja, wir haben das Thema ja auch in verschiedenen Folgen, die wir über die Messe schon gemacht haben, häufiger diskutiert, auch gerade das mit den Dauerkarten. Und das spielt auch so ein bisschen in dieses Thema andere Messehallen mit rein. Deswegen habe ich vorhin überlegt, ob ich es anbringe oder ob ich es halt jetzt dann erwähne. Aber wenn man sich halt einfach mal andere Messen an anderen Standorten anguckt, muss man halt fairerweise auch sagen, dass die Spiel in Essen dafür, dass sie eine der bedeutendsten Messen der Branche ist, halt immer noch ziemlich günstig ist. Also bei allem Gemecker, was Leute oft über diese Preise und ich kann das verstehen, wenn man eh belastet ist, Brettspielpreise steigen und dann steigt halt auch noch von seinem Hobby die Messe, wo man hingeht und so weiter, dass einen das trifft und belastet, verstehe ich, aber immer noch ist der Preis halt echt okay. Das muss man sagen.
Ja, also wir vergleichen natürlich auch und wir gucken uns auch andere Messen an und wir wissen auch, dass Cons ganz andere Ticketpreise für ein Wochenende aufrufen. Aber gleichzeitig, es ist ja auch nicht unser Ziel, da die Schraube unendlich hochzudrehen, weil auch da, wir haben einen Preis, mit dem wir gestartet sind, den wir übernommen haben. Wir müssen die Preisentwicklung, die Kostenentwicklung abfedern. Aber gleichzeitig ist es auch nicht unser Ziel, jetzt hier GenCon-Preise oder andere Con-Preise aufzurufen. Das hilft ja nachher auch keinem. Aber danke, das finde ich trotzdem sehr fair, dass du das erwähnst, dass andere Messen halt auch sehr viel Geld kosten.
Ja, und wenn man aus der Branche rausgeht und sich eine Fotokina oder eine was auch immer anguckt, also da ist man ja auch ruckzuck bei 50% mehr als ihr kostet.
Ja, und also Lars, wir haben das ja auch schon öfters jetzt im Podcast diskutiert. Es ist manchmal auch so ein bisschen, ich finde es manchmal so ein bisschen eine heuchlerische Prinzipiendiskussion, weil schlussendlich sind dann häufig diejenigen, die sich dann über den Preis beschweren, sind diejenigen, die einen Tag vorher auf Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne für 400 Euro mit einem All-In-Pledge irgendwie unterstützt haben. Und dann beschweren sie sich, weil die Messepreise irgendwie um 50 Cent pro Ticket steigen. Das ist auch irgendwie lustig.
Ja, also ich habe tatsächlich, ich meine, wir sind ja auch Menschen, die Hobbys haben und ich weiß letztens wieder mit meiner Frau in der Kletterhalle und wir brauchten eine neue Dauerkarte für sie. Und habe ich auch geschluckt, was das kostet und inzwischen kostet. Weil ich erinnere mich daran, als wir eingestiegen sind, was das preislich war. Da waren wir irgendwie bei 10 Euro pro Tag und jetzt sind wir bei 16. Ich verstehe den Unmut, aber es ist halt leider Gottes Teil der Welt und ja, kriegen wir nicht weg.
Ja.
Ich wünschte mir auch, es gäbe keine Teuerungsrate.
Aber Teuerungsrate ist auch ein gutes Stichwort für ein anderes Thema, was jetzt, ja, was wir auch nicht groß breit diskutieren müssen, aber was ich zumindest mal ansprechen wollte. Ich weiß, dass Preise auf Messen ein eigenes Thema sind und dass das Catering teurer ist, als wenn ich irgendwie in der Innenstadt an die Pommesbude gehe, alles gut. Als wir aber letztes Jahr eine halb Liter Coke Zero für 6,90 Euro gekauft haben, da musste ich schon echt schlucken. Und die Frage, die ich halt hätte, habt ihr überhaupt Einfluss darin? Also ist dieses Catering überhaupt bei euch oder ist das die Messe an sich, die das organisiert? Und habt ihr da irgendeinen ich weiß halt nicht, wir haben beide BWL studiert und ich kann natürlich auch eine Grenzkostenberechnung machen und ich kann aber auch sagen, wenn ich einen Preis senke, kann ich vielleicht mit einer höheren Frequenz rechnen und dann kann man Sachen anders betrachten. Also muss es so krass sein, ist die Frage im Grunde.
Ich beantworte die Frage relativ einfach und schnell. Nein, wir haben keinerlei Einfluss auf die Preise, weil bis vor einiger Zeit waren wir noch diejenigen, die die Food-Anbieter betreut haben und auch da quasi wie Aussteller betreut haben. Aber die Aussteller machen alle ihre Preise selber. Und seit einiger Zeit koordiniert die Messe Essen komplett die Food-Anbieter vor Ort. Sprich, da haben wir noch weniger Einfluss drauf. Man muss aber auch sagen, die Food-Anbieter sind besser geworden, seit die Messe Essen das macht. Also ist so. Den einzigen Einfluss, den wir haben, sind unsere Regeln. Und unsere Regeln sagen, du darfst Essen und Trinken mitbringen. Du solltest jetzt vielleicht nicht unbedingt da deine Chili-Kanone auspacken oder so. Aber das ist das Einzige, wo wir das Thema beeinflussen können. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich eine Messe, wo man mal sagen muss, da machen wir was sehr Freundliches, nämlich du darfst Essen und Trinken mitbringen.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
Absolut. Wir haben das ja auch in unserer Pre-Essen-Folge letztes Jahr auch schon unseren HörerInnen auch mit an die Hand gegeben, gesagt, hey, wenn ihr plant, auf die Messe zu kommen, wenn ihr das erste Mal da seid, nehmt einen Rucksack mit und packt euch ein paar Flaschen Wasser ein, weil also 7 Euro für nicht mal einen halben Liter Wasser ist halt schon, also absurd meiner Meinung nach, dafür kriege ich 3 Kästen, glaube ich. Aber wir waren dann die besten Role Models letztes Jahr und haben direkt am ersten Tag sind wir mal ohne Getränke auf die Messe gegangen und irgendwie nach 4-5 Stunden Quatschen war es dann doch, mussten wir uns dann doch was kaufen. Ja.
Ich meine, auch das, es ist etwas, was ich, wenn ich zu einem Event gehe, immer in mein Budget einkalkuliere. Ich bin faul, ich habe keinen Bock, das Zeug zu schleppen. Dann weiß ich, da werde ich an den Getränke- und Essensständen einreihen und dann die Preise bezahlen. Messepreise sind immer höher, weil natürlich die Aussteller auch eine Standgebühr bezahlen und dergleichen mehr. Alles Weitere muss jeder für sich entscheiden.
Ja, ja, vielleicht um auch nochmal, weil das auch ganz gut auf diesen Kostenfaktor mit eingeht und was kostet eigentlich einen dann so ein ganzes Messewochenende, ist so das Thema. Und ich fand es so interessant, letztes Jahr auf der Pressekonferenz gab es eine Frage aus dem Publikum, ich glaube es war irgendjemand aus Mexiko oder Brasilien, irgendwo aus Lateinamerika war es, glaube ich, der so ein bisschen, glaube ich, auch in eine Challenging Direction gefragt hat, so nach dem Motto, plant ihr vielleicht zukünftig, vielleicht auch gerade für so Leute, die aus dem Ausland kommen, die sich hier vielleicht infrastrukturell auch nicht auskennen, vielleicht auch Hotelkontingente mit anzubieten oder vielleicht bei der Buchung der Tickets quasi irgendwie da was anzubieten, dass man sich ein Hotelzimmer noch mitbuchen kann. Und ich finde das tatsächlich eine spannende Frage und habe da auch länger drüber nachgedacht, weil ich auch an einigen Messen in meinem Leben teilnehme, auch beruflich, sind dann eher so Technologiemessen, unter anderem auch viele in den USA, Und da ist es tatsächlich immer so, dass wenn ich zum Beispiel, ich bin regelmäßig auf einer Konferenz in San Francisco, ist immer so, wenn ich mein Ticket buche, kann ich auch gleichzeitig ein Hotel noch mitbuchen, weil die ein gewisses Kontingent haben bei den verschiedenen Hotels, die es eben in der Stadt gibt. Mhm. Ist das was generell, wo ihr sagt, not our beer, oder wir haben die Kappa auch einfach im Team nicht, das auch noch zu managen? Oder ist das was, wo ihr schon auch drüber nachdenkt?
Das war eines der Themen, da habe ich in eurem Podcast auch eure Gedanken dazu mir also wirklich drüber nachgedacht, ein bisschen drauf rumgekaut. Die Frage kam ein wenig überraschend auf der PK, muss man ganz klar sagen.
Mhm. Ja.
Es ist halt wirklich so, wie du schon richtig sagst, wir sind ein kleines Team. Das heißt, die Koordination da dann klingt jetzt, wie heißt es immer, sehr salopp, auch noch Reisebüro zu spielen, haben wir tatsächlich nicht.
Ja.
In den USA ist es tatsächlich oft so, dass die Hotels zu den Conventions angekoppelt sind oder auch denen quasi schon Angebote machen. Das haben wir tatsächlich gar nicht. Also wir haben natürlich Kontakte über die Stadt Essen mit ein paar Hotels in der Region, aber auch nicht viel. Auch da haben wir keine Möglichkeit, die Preise zu beeinflussen oder da Kontingente vorzuhalten. Die sind ja meistens schon ausgebucht, bevor die Messe überhaupt losgeht. Also fürs nächste Jahr schon. Und deswegen, also tatsächlich, die Idee ist nachvollziehbar. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, solche Koppelangebote, Kontingentangebote zu machen. Zumal die Hotels uns das wahrscheinlich auch gar nicht, also nicht unbedingt wollen, weil sie werden ja voll. Mhm. Also wir bemühen uns, auf unserer Webseite ein bisschen Hotelinformationen zu geben, aber auch da, wir können schlecht alle Hotels dem Umkreis bewerben. Viele gehen über Airbnb.
Ja.
Und wie gesagt, also nachvollziehbare Idee funktioniert für uns halt einfach aus verschiedenen Gründen leider nicht.
Mhm. Ja. Ich hätte so ein bisschen auch aus Eigeninteresse noch ein Thema, was ich anbringen wollen würde. Wir sind ja jetzt ein Podcast und es gibt einen Haufen YouTuber, es gibt Instagrammer und halt uns Podcaster, wenn ich jetzt einfach mal uns sagen kann, schließe ich alle anderen Podcaster mit ein. Und dem gegenüber, nicht wirklich gegenüber, aber daneben stehen halt auch noch ganz klassische Medien, so Fernsehen, lokale Tageszeitungen und so weiter. Und mich würde so interessieren, wie sich das, wie du so diese Entwicklung siehst und die Bedeutung von neueren Medien gegenüber alten Medien, weil ich fand das halt sau überraschend auf sowas wie der Spiel, damit habe ich einfach nicht gerechnet, aber dann halt auch tatsächlich klassische Medien zu sehen, die dann da halt auch ganz normal Artikel drüber schreiben. Und natürlich sind die da, also so im Nachhinein denke ich mir ja, warum sollten sie nicht, aber für mich war so im Gedanken so halt viel, gerade was so diesen Hype-Train fährt, also diese ganzen, ja, Foren, Diskussionen und Instagram, da sind ja so klassische Medien eher raus. Aber wie siehst du so die Entwicklung generell in der Branche, was so unsere neueren, in Anführungsstrichen, Medien angeht?
Für die Spiel ist immer ein Mix wichtig. Das schon mal vorweg. Also wir kriegen irgendwas um die 1500, 1600 Anfragen für Pressekarten, die wir dann hier in unserem Team bearbeiten. Und schon mal nochmal Entschuldigung an alle, wo es ein bisschen länger dauert. Dieses Team besteht aus 1,5 Leuten. Also deswegen, das prüfen wir wirklich, weil wir nicht so viele Pressetickets rausgeben können und wollen. Das ist schon mal ganz klar. Wir achten da auch darauf, dass ein Mix stattfindet. Und um den ersten Teil deiner Frage kurz zu beantworten, die klassischen Medien sind uns tatsächlich sehr wichtig. Das hat einfach folgende Bewandtnis. Wir möchten, dass das Thema Brettspiel, das Thema Spielen ist Kultur, das Thema Spielen ist gut, auch in der Breite ankommt. Und die Hype-Train-Medien, finde ich einen spannenden Begriff, richten sich eher an ein Publikum, was das selbstverständlich schon weiß. Das heißt, da werden wir immer auch klassische Medien, die tatsächlich immer noch eine immense Reichweite haben und diese Reichweite auch ausbauen, weil die ja auch sich weiterentwickeln. Also meine Frau ist Journalistin und was sich da in den letzten Jahren getan hat in der Art der Berichterstattung, in der Ausrichtung, ist einfach fantastisch. Deswegen, gleichzeitig, und dann komme ich jetzt zum zweiten Teil, sind die Brettspielmedien, die neuen Medien super wichtig für uns, weil das ist einfach ein Teil der Zukunft und Teil der Gegenwart. Social Media, egal welcher Couleur, sei es YouTube, sei es Twitch, Podcasts sind ein super interessantes Medium, gehören einfach zur Berichterstattung dazu. Deswegen sind uns die auch super wichtig, müssen, und das ist halt leider auch Teil der Wahrheit, müssen aber gucken, wie wir da das Thema Reichweite, Qualität, Art der Berichterstattung über die Messe mit unseren Möglichkeiten abgleichen. Und wie gesagt, wir haben so viele Anfragen, dass wir einfach nicht alle bedienen können. Auch letztes Jahr habe ich zum ersten Mal keine Pressedauerkarten mehr rausgegeben, sondern Einzeltage abgefragt, was es einfach möglich macht, klarer zu differenzieren. Eine RTL kommt nicht an 5 Tagen. Die kommen nicht mittwochs zur Pressekonferenz und noch weiter.
Ja, klar.
Heißt, die Tage, die sie nicht kommen, kann ich wieder anderen Medium-Tickets zur Verfügung stellen. Macht wieder mehr Arbeit für alle Beteiligten, macht aber auch mehr Sinn. Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, dass über die Spiele berichtet wird, aber auch, dass über die Spiele der Aussteller berichtet wird. Also es ist ein super Balanceakt. Und gleichzeitig kriegen wir immer mehr Anfragen von Content-Creatern, Influencern, die gar nichts mit Brettspielen zu tun haben, auch eine immense Reichweite mit sich bringen, wo ich aber derzeit auch noch sage, ja, aber was willst du bei uns? Also da die Balance zu halten, ist sehr schwierig. Gleichzeitig sind uns neue Medien oder digitale Medien nicht wegzudenken.
Ich kann da ja vielleicht mal so einen kleinen Erfahrungsbericht von uns geben. Wir hatten ja letztes Jahr uns das erste Mal um eine Presseakkreditierung beworben und haben auch die Pressetickets bekommen. Und wir hatten dann halt für uns auch den Anspruch, dass sich daraus halt ein Auftrag ergibt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir jeden Tag eine Folge gemacht haben, über den Tag berichtet haben, so eine Vorbericht gemacht haben, eine Nachbetrachtung gemacht haben und zum Beispiel auch heute mit dir hier sitzen, weil uns am Ende, wir bekommen halt die Tickets, wir bekommen die Möglichkeiten, da einen Parkplatz zu haben und so weiter. Das ist ja ein Luxus. Jetzt weiß ich aber auch, wie viel Aufwand da dahinter steht. Also das ist halt wirklich Stress. Du läufst da über den ganzen Tag über da rum, du musst dir sehr viel notieren, weil du dir Dinge behalten musst. Dann gehst du ins Hotel zurück, bevor du noch was essen kannst, fängst schon an, die Folge aufzunehmen, die zu schneiden, rauszubringen und so weiter. Also muss ich ja nicht groß erklären, es ist halt relativ viel Aufwand. Und ich weiß aber auch, dass es andere gibt, die da ja sich sehr einfach machen und es vielleicht so als Status sehen, dass sie auf der Messe sind. Ich möchte niemandem was unterstellen, ich werde auch da über niemanden reden, aber schaut ihr euch sowas dann auch wirklich gezielt an und entscheidet dann, ah ja, du hast aber jetzt nicht so wirklich berichtet.
Also ihr seid definitiv ein leuchtendes Beispiel, das kann man ganz klar sagen, ihr habt euch wirklich viel Mühe gegeben und das finde ich super.
Ja.
Das merken wir auch und ja, also wir prüfen tatsächlich die Akkreditierung ziemlich akribisch. Natürlich gibt es ein paar Medien, wo du auch weißt, die machen jetzt nicht so viel, aber das, was sie machen, hat einen sehr großen Effekt. Dann sagt man auch mal, ja, das ist in Ordnung. Gleichzeitig schauen wir schon, wenn jemand nachkreditiert hat und gar nichts liefert, dann kommt nochmal die Frage so, ey, was war los? Warum hast du nicht berichtet? Mhm. Deswegen ist dieser Prozess tatsächlich ziemlich aufwendig. Es gibt bei uns keine Whitelist, also sprich, es gibt keine automatische Akkreditierung. Ich habe auch Medien schon gesagt, sorry, ich kann dir nicht so viele Tickets geben. Ich weiß, du kommst, hast ein Riesenteam, aber was erhöht das den Output für uns, muss man auch ganz klar sagen. Also es kommt bei uns an und ja, wir sind da auch durchaus kritisch in der Prüfung. Das, was ihr geleistet habt, ist, ich will es nicht sagen, mehr als verlangt, weil wir haben keine ganz klaren, das ist unsere Erwartung. Aber das, was ihr gemacht habt, ist natürlich quasi ein Best Case, muss man ganz klar sagen.
Ja, uns war das super wichtig auch. Und für uns war das irgendwie auch eine coole Erfahrung, weil wir haben ja dann auch jeden Abend dann, also man muss sich das wirklich so vorstellen, wir waren von 9:30 bis 18 Uhr jeden Tag auf der Messe. Wir sind dann mit dem Auto ins Hotel gefahren, haben dann meistens bei Lars im Hotelzimmer die Mikros schnell aufgebaut, ohne dass wir was gegessen haben, haben dann 1,5 Stunden aufgenommen. Während ich die Folge geschnitten hat Lars irgendwas bei Uber Eats bestellt oder bei Lieferando, dass wir noch irgendwas zu essen kriegen. Und danach haben wir meistens ja sogar noch 2-3 Stunden irgendwie im Hotel gespielt, irgendwie bis nach Mitternacht, irgendwelche Spiele. Und das war, für uns war das cool, weil wir haben halt direkt auch die Traction bei uns auf der Community gesehen. Wir haben ja einen Discord-Server und da kam halt direkt das Feedback, ne? Leute, die dann irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag nach Essen gefahren sind, die halt gesagt haben, hey, wir haben eure Folge zu eurem Donnerstag gehört oder zu der Presseschau und der Pressekonferenz, der Neuheitenschau. Und super cool, dass ihr uns direkt einen Eindruck gibt und wir fühlen uns direkt quasi, als wären wir Teil der Messe gewesen. Und ihr habt ja auch den Stream der Messe mit dem Simon und dem, ich habe leider seinen Namen vergessen, den ich mir auch immer wieder angucke. Und für uns war das schon eine coole Nummer, dass wir eben auch direktes Feedback bekommen, dass das halt auch super gut ankommt. Und deswegen haben wir schon dieses Jahr gesagt, wenn wir die Möglichkeit wieder haben, werden wir auf jeden Fall das wieder machen, weil wir halt auch sehen, dass die Leute das zu schätzen wissen und wir uns A, natürlich, wie Lars gesagt hat, da super viel Aufwand mitgemacht haben, aber es natürlich trotzdem auch mega viel Spaß gemacht hat.
Ja, und was du ja auch gerade sagst, ist genau richtig. Ihr merkt es auch, dass eure Zuhörerinnen und Zuhörer das sehr wertschätzen und dadurch natürlich euer Medium, euer Kanal auch davon profitiert. Und das ist ja auch Teil der Wahrheit. Auch Journalismus ist ja Aufrufraten getrieben.
Ja.
Und dementsprechend ist es ja eigentlich für alle Medienschaffende eigentlich nur sinnvoll, ihren Auftrag dann ernst zu nehmen und umzusetzen. Klassische Medien, die ticken genauso, die wissen genau, ich gehe heute zur Messe und heute Abend ist der Online-Bericht und morgen ist der Printbericht fertig. Also dementsprechend, da das ist ein Credo, was ich aber seit langem habe, wünsche ich mir tatsächlich immer mehr Professionalisierung auch der Hobby- oder nebenzeitlich Medienschaffenden. Einfach, ja, wie ihr, den Auftrag ernst zu nehmen. Den selbst erwählten Auftrag im Endeffekt, weil es hat euch ja keiner gezwungen zum Podcast.
Ja.
Und es ist halt so viel mehr als einfach mal, man bekommt Tickets und vielleicht einen Zugang, den andere nicht haben, sondern es gibt halt einen Grund, warum, also das hatten wir auch in einer unserer Folgen gesagt, du hast halt 9.30 Uhr diesen Zugang, wo du eine halbe Stunde hast, die du halt auch wirklich brauchst, damit du mal die Möglichkeit hast, zum Beispiel in der Halle 3 mit Pegasus oder wem auch immer zu sprechen, bevor dort 100/1000 Leute stehen.
Ja? Ja, genau. Um diese Berichte zu machen, um rechtzeitig bei Terminen zu sein, braucht man einen gewissen Vorlauf.
Ja, und jetzt hatten wir ja auch den wirklich großen Luxus, durch das Presseticket natürlich auch den P1 nutzen zu können, den Parkplatz. Und tatsächlich ist das auch noch bei uns in der Community jetzt in Vorbereitung auch auf die Folge so ein bisschen kontrovers diskutiertes Thema gewesen, diese Parkplatzsituation in Essen. Und wir waren ja auch schon auf der Messe, wo wir keine Presseakkreditierung hatten und haben auf dem P10 auch geparkt. Wir hatten jetzt aber bei uns in der Community tatsächlich einige, die berichtet haben, ich glaube gar nicht letztes Jahr, sondern ich meine, es wäre vorletztes Jahr und das Jahr davor gewesen, wo die Leute sich so ein bisschen beschwert hatten über Busse, die dann nicht mehr gekommen sind, irgendwie ab 10 Uhr und die dann teilweise, keine Ahnung, 2-3 Stunden da auf dem Parkplatz warten mussten, bevor sie auf die Messe kommen und die dann natürlich ob einer weiten Anfahrt beispielsweise, die halt irgendwie 3-4 Stunden dahin gefahren sind und dann nicht von dem Parkplatz weggekommen sind, da einfach nicht die Möglichkeit hatten, den vollen Tag auszuschöpfen, dann natürlich frustriert waren und was ich natürlich auch super gut verstehen kann, du sicherlich auch, aber kannst du da so ein bisschen drüber sprechen? Plant ihr da irgendwie so ein bisschen mehr Busse oder wie plant ihr das vielleicht zu mitigieren in Zukunft?
Also 2024 war tatsächlich das große Anfahrchaos, vor allem an einem Tag. Da hatten wir, glaube ich, einen Unfall auf der A40 und hatten dann noch eine gesperrte Spur irgendwo. Und die Vorrangsschaltung war aus irgendeinem Grund nicht aktiviert. Das wurde dann relativ schnell gelöst und dann floss es auch wieder. Letztes Jahr war es tatsächlich deutlich besser organisiert. Die Messe Essen ist im Endeffekt die Herrin der Parkplätze. Auch da sind wir nur die Nutznießer, die Verwalter. Also wir organisieren die Parkplätze tatsächlich gar nicht, sprechen aber natürlich eng mit der Messe Essen. Auch wo halten die Busse, wo werden die Menschen rausgelassen, um welche Eingänge anzusteuern und dergleichen mehr. Die Messe Essen hat für 25 die Busse auch schon aufgestockt. Ich glaube, ist allerdings da jetzt auch langsam an der Kapazität, weil man hat nicht unendlich Busse mal irgendwo rumstehen. Und dementsprechend, wir tun, was wir können. Die Busse haben eine Vorrangsschaltung, dementsprechend sollte auch das eigentlich relativ gut funktionieren. Mir ist bewusst, auf P10, ich habe da auch schon geparkt als Besucher und war zu spät. Ich bin tatsächlich sehr spät dahin gefahren leider und habe deswegen auch ein Turnier verpasst. War mit meiner Schuld, auch schon wieder lange her. Nachvollziehbar ist es aber gleichzeitig, es ist ein Großevent. Und wer schon mal zu einem Konzert in Dortmund oder in Köln war, weiß auch, dass er dann zum Wegkommen mehr Zeit einrechnen muss, als ihm lieb ist.
Und jedem, der sich beschwert, empfehle ich mal ein Spiel von der Eintracht zu besuchen und dann 2 Stunden hinten dran auf dem Parkplatz zu stehen und nicht wegzukommen.
Ich finde, Beschweren ist immer nachvollziehbar. Die Schwierigkeit ist, nach dem Beschweren dann wieder umzuschalten auf eine realistische Einschätzung. Ja. Wir haben Innenstadt-Thematik, das heißt, bei uns ist Buchverkehr, das heißt, gerade Donnerstag, Freitag ist es im vor der Messe unglaublich eng. Der P10 ist etwas außerhalb, dafür hat er halt eine ganz gute Shuttle-Anbindung. Heißt aber, ich kann nicht so viele Spiele immer hin und her schleppen, deswegen bietet die Messe Essen in Zusammenarbeit mit uns ja die Koffergarderobe an. Es gibt einen Versandservice, also wir versuchen im Rahmen der Möglichkeiten eines, ja, so eingeschränkten Messegebietes, muss man ganz klar sagen, die Messe Essen liegt mitten in der Stadt, das heißt, Parkplätze ist auch schwierig. Baust auch nicht mal eben ein Parkhaus hin. Also wir versuchen es so gut wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig muss man einfach, denke ich, bei so einem großen Event eine gewisse Art von Einschränkung in Kauf nehmen.
Ja, ich sehe es auch so, wie du sagst, ne? Diese Beschwerden sind immer schön und gut und ich bin auch beruflich ein großer Freund von einem lösungsorientierten Ansatz und ihr zeigt ja auch zumindest relativ regelmäßig mit dem, was ihr macht, dass ihr auch auf das Feedback eingeht, ne? Dass ihr auch immer guckt, Feedback umzusetzen. Das ist dann ja auch mit einem Thema, was wir vielleicht gleich nochmal kurz angehen können. Mit der App zum Beispiel habt ihr ja auch einiges an dem Feedback schon umgesetzt, was von der Community kam. Also ich bin auch immer so ein Freund davon, einfach zu sagen, ja, ich beschwere mich auch gerne, auch beruflich, aber am Ende wieder den Schwenk zu kriegen, wie du es auch gerade richtig gesagt hast, ne, zu sagen, hey, dann mach doch mal einen konstruktiven Lösungsvorschlag. Wie würdest du es machen? Oder was siehst du für Möglichkeiten, dass wir das verbessern können? Und ich glaube, da, ja, ich bin der Erste, der sich da immer in die eigene Nase packt und sagt, hey, dann, ne, ich geh mal einen Schritt zurück und versuch mal, dich in die Lage zu versetzen, in die Schuhe rein zu versetzen, das Gegenüber und wirklich mal einen konstruktiven Vorschlag zu machen, wie du es besser oder anders machen würdest.
Ja, absolut.
Ja, ich hatte es ja eben schon angedeutet, ein Thema, was ja auch viel diskutiert war in den letzten Jahren, ist ja eure App von der Messe. Und ich finde das erstmal ein gutes Gadget. Ich glaube, das ist auch zeitgemäß, dass ihr das entwickelt habt in den letzten Jahren und ja auch durchaus weiterentwickelt habt letztes Jahr. Und wir hatten ja auch so ein bisschen schon in unserer Folge letztes Jahr auch so ein bisschen so eine leichte Kritik geübt. Also A, natürlich erstmal super, dass sie weiterentwickelt wird. Aber ich glaube, was mir so ein bisschen gefehlt hat, und vielleicht kannst du dazu was sagen, vielleicht haben wir das auch einfach nicht gefunden, dass so diese Thematik, dass du, dass ja gerade in Präparation auf die Messe ja doch einige an neuen Spielen auch immer wieder dazukamen in die Messe. Und wir haben ja immer dann auch die Spiele gefleckt oder die Sachen, die uns interessiert haben. Aber was mir dann so ein bisschen gefehlt hat, ist, welche Spiele neu dazugekommen sind. Das heißt, wenn ich quasi wissen wollte, welche Spiele bin ich hier eigentlich schon durchgegangen und welche sind jetzt neu dazugekommen, musste ich quasi immer wieder durch diese 1000 Neuheiten mich durchscrollen und gucken, okay, was ist jetzt da neu dazugekommen und was ist überhaupt, ne, was ist überhaupt für mich relevant und so. Haben wir das einfach nicht gefunden? Plant ihr das vielleicht dieses Jahr zu entwickeln oder vielleicht kannst du dazu was sagen?
Absolut. De facto habt ihr es übersehen, wir haben es aber vielleicht nicht gut genug erläutert. Wir versuchen ja immer die App zu erklären, aber die ist inzwischen so umfangreich von den Funktionen, das ist nicht so einfach. Wenn ihr in der Neuheitenliste seid, habt ihr oben direkt neben dem Wort Neuheiten A bis Z für die alphabetische Sortierung und direkt daneben neu. Und wenn ihr darauf klickt, habt ihr eine Datumsortierung, die dann anzeigt, wann, und das ist tatsächlich ein Manko letztes Jahr gewesen, wann das Spiel aktualisiert wurde.
Tatsache.
Und das, da sind wir ganz klar, das ist nicht optimal. Sprich, wenn ein Verlag an dem Spiel was ändert, wird es bei uns neu eingereicht und dann auch leider als neu aktualisiert reingespielt.
Okay.
Das werden wir aber dieses Jahr ändern. Da sind wir mit unserem Entwicklerpartner dran, dass dieses Jahr der Einreichungstermin, also wann es das erste Mal reingestellt wurde, dann ist es quasi neu. Und wenn später was geändert wird, wird es nicht wieder nach oben gespielt. Aber darüber könnt ihr quasi immer gucken, okay, ich habe das letzte Mal an dem und dem Datum geguckt. Ja.
Mhm. Ja, ich habe es gerade live nochmal nachgeguckt, aber es ist ja wirklich super easy eigentlich. Also habe ich aber tatsächlich wirklich nicht gesehen, rechts oben in der Ecke, ja.
Die App hat viele Funktionen, die auch ich tatsächlich auch im Laufe so nach dem Motto, ich hatte, wann war das? Ich habe 23 haben wir die App ja erstmal mit mir übernommen, aber 24 habe ich gesagt so, die Leute sagen, die können Toiletten nicht anzeigen. Stimmt, geht ja gar nicht. Dann hat uns unser App-Entwickler gesagt, doch, wenn du im Hallenplan, da hast du so ein Pfeil, einfach draufklicken.
Ja.
Und dann habe ich gesagt so, okay, ja, stimmt, können wir das noch ein bisschen mehr highlighten, weil, ja.
Ja, umso besser, dass wir heute sprechen, ja, weil das war wirklich so ein Ding, weil ich immer wieder durch diese 1000 Spiele mich gescrollt habe, aber das hätte mir viel Zeit gespart, deswegen ist ja gut, dass wir heute sprechen.
Haben wir, glaube ich, 25 eingeführt. Mhm. Also, weil genau das Feedback aus der Community kam, hey, das ist ja voll ätzend, das geht uns immer flöten oder es ist zu viel. Oder man macht es wie meine Frau, man lehnt das Update immer ab.
Auch gut.
Ja, ist auch nicht optimal. Also deswegen, also ja, auch da, wir hören auf die Community.
Ja,
versuchen es zumindest.
Eine andere Geschichte, die ihr geändert habt und wurde auch schon ein paar Mal heute angesprochen und ich persönlich habe es wirklich absolut gefeiert, ist diese Bühne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es wirklich überragend, weil die Gespräche und die Vorstellung halt wirklich interessant waren. Und ich war mir überhaupt nicht bewusst, dass es sowas vorher überhaupt schon gab, aber halt irgendwo stattfand. Mhm. Und diese Idee mit der Bühne, da muss ich einfach mal ganz explizites Lob aussprechen. Das ist einfach eine geniale Idee.
Vielen Dank. Also es freut mich, dass das so gut funktioniert hat und es freut uns alle. Also wir haben die Bühne tatsächlich auch dank den Nürnbergern kennengelernt. Die haben auch so eine Bühne und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich eine super Idee für uns, weil genau dieses Thema, wir hatten schon immer Talktage, die aber in Konferenzräumen stattgefunden haben. Und es sind zu wichtige, zu spannende und zu interessante Themen, um die zu verstecken. Jetzt hatten wir aber halt nie die Möglichkeit, nie den Platz. Und durch die Halle 7 hatten wir ein bisschen Platz offen und konnten dann halt in Halle 4 diese großartige Bühne bauen und konnten damit zum ersten Mal diese Themen präsent machen. Und was wir schon immer haben, und da möchte ich auch eine Lanze für brechen, wir bieten ja auch nach der Spiel alle einzelnen Beiträge auf unserem YouTube-Kanal an. Ja. YouTube ist ein Kanal, den wir persönlich auch ausbauen möchten. Also da wollen wir auch einfach mehr Content bieten. Aber gerade A, der Livestream, aber B, auch im Nachklapp sich alle diese Themen, wenn ich während der Spiel keine Zeit hatte oder es nicht gepackt habe, mir anschauen zu können, ist ein Riesenmehrwert. Aber die Bühne auf der Messe bietet einfach diesen Themen nochmal diese Präsenz. Und da sind wir halt wieder bei dem, was ich anfangs sagte, warum ich die Arbeit für die Spiel auch so schätze. Das ist genau dieses Spielen ist mehr als das, was am Tisch passiert. Und das können wir da zeigen. Und ja, das ist toll. Und freut mich, dass die auch bei euch so gut angekommen ist.
Ja, ich hatte im Vorfeld so ein bisschen die Sorge, also grundsätzlich mag ich solche Symposien-ähnlichen Geschichten, mag ich eigentlich schon sehr. Ich hatte halt so ein bisschen die Gefahr, dass du, ich habe ein paar Leute aus der Brettspielszene ja schon kennengelernt und da sind interessante Menschen dabei, aber manchmal auch Menschen, die relativ schwer vermitteln können, worüber sie gerne oder was sie gerne in ihrer Arbeit machen und was sie so bieten. Und da muss man manchmal kitzeln und wenn man so den einen oder anderen, wenn ich mir den vorstelle, den auf diese Bühne zu stellen, hat nicht funktioniert. Also eure Auswahl fand ich richtig gut.
Ja, also auch da haben wir Menschen extra, die sich um dieses Projekt, also die Spiel ist ein Riesenkonstrukt an verastelten Projekten und die Bühne und die Beiträge auf der Bühne ist eins davon und die sind echt gut darin, sich die Themen anzuschauen, die Teilnehmer anzuschauen und da vorher auch auszuwählen. Es läuft ja auch derzeit der Aufruf in die Community, uns Themen, Ideen für eigene Vorträge zu schicken. Also nicht mach doch mal das Thema, sondern ich habe das Thema, über das ich gerne reden würde. Da sind wir auch immer dankbar über Input, um halt genau diese Breite da zu richten. Und ja, die haben ein Händchen dafür, gute Menschen auszuwählen, die halt auch wirklich mal spannende, auch Themen, die man sonst vielleicht gar nicht mitbekommt, zu präsentieren.
Gleichzeitig ist es auch eine super Möglichkeit, sich mal hinzusetzen. Ja, so viele Sitzmöglichkeiten gibt es ja auf das Spiel auch nicht. Wir haben das immer mal wieder genutzt, wenn wir eh durch die Halle 4 mussten.
Ja, wobei auch da, es wurde irgendwie immer mal wieder übersehen oder so en passant erwähnt. Wir haben ja gerade in Außenbereichen, aber auch in einigen Randbereichen einige Sitzmöglichkeiten geschaffen. Gleichzeitig ist die Messe Essen natürlich keine Sitzmesse, sondern wenn ich sitzen möchte, müsste ich mich am besten an den Spieltisch setzen.
Und das stimmt auch, aber letztes Jahr war es natürlich auch so, dass es fast die ganze Zeit geregnet hat. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie oft wir draußen im Regen gestanden haben. Wettermäßig waren wir nicht vom Glück gesegnet.
Das stimmt, das war 24 besser. Da hatten wir ja auch im Food-Bereich ganz viele Sitzbänke und so. Also auch da, ich verstehe den Wunsch. Wir haben eine Platzbeschränkung. Wir können nicht irgendwo einfach mal eben riesen Sitzecken hinsetzen. Wir haben es ausgebaut, aber ja, viel mehr ist nicht machbar.
Ja, ist vielleicht ein ganz guter Übergang, weil wir jetzt auch über Sitzmöglichkeiten gesprochen haben und auch, dass halt die Spiel eben nicht nur das Spielen an den Tischen ist, zu einer Frage, die aus unserer Community auch kam. Das war so ein bisschen im Kontext auch so bei, also so das Thema, es gibt ja doch einigermaßen wenig Möglichkeiten zu spielen, was ich so ein Stück weit zumindest unterschreiben würde, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, richtigerweise, dass ihr keine Con seid, sondern eher eine Messe und auch ja durchaus auch eine Verkaufsmesse, ne? Da braucht man ja auch keinen Hehl draus zu machen. Und wir haben das schon auch gesehen, dass wenn du mal die Möglichkeit haben möchtest, ein Spiel mal anzuspielen und so, wir haben das gar nicht oft machen können, weil die Tische schon super oft besetzt waren. Wir haben natürlich bei dem einen oder anderen auch Termine vorgebucht online. Das bieten meiner Meinung nach immer noch zu wenig Leute an oder zu wenig Verlage. Wir hatten das bei dem Teburo-System ja gemacht, das was gut geklappt hat. Aber so ein bisschen die Frage, die aus unserer Community kam, bei so wenig Möglichkeiten zu spielen, wie fangt ihr Kinder, Familien auf die Messe gehen wollen? Und wohin will sich die Messe da langfristig entwickeln, Richtung, was größere Aussteller angeht, gegenüber Verkaufsmesse, gegenüber Familienfreundlichkeit, um auch die Möglichkeit zu geben, doch vielleicht noch ein bisschen mehr zu spielen, anstatt nur zu verkaufen?
Ich würde gerne kurz gleich nach meiner Antwort auf die eigentliche Frage, auf das Thema Spielmöglichkeiten eingehen. Mhm. Wir bieten, und das ist auch schon seit langer, langer Zeit etwas, was wir tun, wir bieten vor allem in der Galeria quasi Aktionsmöglichkeiten für Kinder an. Das machen wir in Zusammenarbeit mit halt so Aktivitätenanbietern, die wir tatsächlich bezahlen. Also das ist ein Service, den wir finanzieren. Das kostet auch keine Gebühr, wenn man da mitmachen möchte. Wo Kinder dann auch die Möglichkeit haben, mal zu toben, sich zu beschäftigen, während die Eltern vielleicht gerade was essen holen oder dergleichen mehr. Es ist keine Kinderbetreuung im Sinne von, ich gebe mein Kind ab und bin 3 Stunden später mal wieder da. Aber es ist zumindest die Möglichkeit, dass gerade Kinder da mal ein bisschen Ablenkung bekommen. Von daher, es ist etwas, was wir bieten. Gleichzeitig ist die Spiel eine Publikumsmesse, wo das Thema Brettspielen im Fokus steht. Und es ist halt keine Kindermesse. Spielen ist etwas für Kinder, aber gleichzeitig ist es halt nicht nur für Kinder, was, glaube ich, die Spiel sehr, sehr gut zeigt. Und wir kriegen immer wieder Anfragen, kann ich mein Zweijähriges mitbringen und so weiter. Sagen wir natürlich, kannst du machen, ist aber für das Kind halt anstrengend. Also würden wir eher von abraten, aber natürlich geht es manchmal nicht anders, das ist auch nachvollziehbar. Ja. Und gerade aber so dann für die 4-, 5-, 6-Jährigen haben wir in der Galeria da was aufgebaut und wird eigentlich sehr gut angenommen. Also da kann ich Zuhörerin, Zuhörern nur empfehlen, schaut euch das mal an. Ja, die Galeria ist voll, aber auch kein Vergleich zu früher. Und da wird man eigentlich fündig.
Nee, das stimmt, das kann ich bestätigen. Da gibt es eigentlich ein paar ganz coole Möglichkeiten, auch so haptische Sachen und so Bewegungssachen und so. Ich finde das auch eine echt coole Möglichkeit. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch einen 7,5-jährigen Sohn jetzt. Ich würde niemals mit dem auf die Spiel gehen, glaube ich.
Wobei, und da sind wir ja in einem Alter, gerade wenn das ein Kind von einem Spieler ist, die sind ja schon meistens sehr, sehr früh sozialisiert. Ja. Wir haben ja viele Aussteller, die durchaus auch Kinderspiele anbieten.
Ja.
Und da muss man dann als Eltern ganz klar sagen, dann spiele ich vielleicht auch mit, wenn ich mein Kind mitbringe, auch mal Kinderspiele mit. Und ich glaube, das machen auch viele.
Ja.
Genau, und das wollte ich halt einfach noch sagen. Die Wahrnehmung, wir bieten so wenig Spielflächen an, das ist, finde ich, immer sehr lustig, weil man hat so wenig Möglichkeiten zu spielen. Das ist auch immer die Frage, mit wem du sprichst. Ich nehme mal an, ihr habt auch euren Plan. Ich möchte die und die Spiele spielen und dann muss ich dann und dann da und da sein. Meine Frau, ich habe halt den Vorteil, ich habe ja jemanden, der, weil ich schaff's qua Beruf nicht auf die Spiel, aber ich habe jemanden, der da mir immer Feedback gibt. Die sagt, seit den letzten 2 Mal, aber vor allem letztes Jahr, hat sie so viel gespielt wie noch nie. Einfach, weil sie auch nicht gesagt hat, ich muss aber dieses eine Spiel spielen. Sondern man hat eine Liste, man überlegt, was man spielen möchte, aber gleichzeitig ist man auch bereit, mal Dinge rechts und links auszuprobieren. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch da wieder eine Entscheidung treffen, welche Einschränkung möchte ich für mich, für ein Großevent in Anspruch nehmen, sage ich, ich muss dieses eine Spiel spielen, dann muss ich bereit sein, mich da in die Schlange einzureihen und andere Spiele links liegen lassen. Oder sage ich, hey, ich gucke, wo frei ist. Das ist, denke ich, auch eine Entscheidung.
Ja, und ist ja auch so ein bisschen ein Charakter von der Messe, dass man halt auch einfach Dinge kennenlernt und dass Aussteller einem Dinge zeigen können, mit denen man noch nicht gerechnet. Wir hatten ja auch so ein paar Erlebnisse, wo wir Dinge einfach gesehen haben oder Spiele gesehen haben und entdeckt haben, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
Das ist der Riesenvorteil von so einer Messe, wo ja so internationale und vor allem auch so unbekannte Aussteller zum Teil sind. Also deswegen ist uns ja auch die Mischung so wichtig von natürlich den großen etablierten Marken, die gehören dazu. Aber gleichzeitig haben wir immer und werden wir auch immer die kleinen neuen Projekte haben, wo man denkt so, wow, das ist echt spannend.
Bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, die wir uns vorbereitet haben, die wahrscheinlich sehr offensichtlich ist, Du hattest uns vorher gesagt, dass es so ein paar Punkte gab, wo du in unserem Podcast gedacht hast, naja, die sehe ich anders oder ist nicht ganz richtig oder und wir würden dir jetzt gerne die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen oder wenn es Dinge gibt, die du generell noch ansprechen wollen würdest.
Also tatsächlich das Thema Hotel, da wart ihr sehr kritisch mit Carols Antwort. Haben wir ja drüber gesprochen, war einfach auch der Situation geschuldet, dass man in der Kürze jetzt auch nicht so episch breit darauf eingehen kann. Da haben wir drüber gesprochen und das andere, genau, ihr habt die App an ein paar Stellen nicht unbedingt kritisiert, aber halt zum Beispiel das von dem Neu, was wir ja eingebaut haben.
Genau.
Das war mir wichtig, einfach klar zu machen, wir versuchen es. Die App bietet viele Möglichkeiten, man muss sich, glaube ich, ein bisschen damit auseinandersetzen. Gleichzeitig versuchen wir, sie weiter zu verbessern und ansonsten, ich bin immer ein Freund von Kritik und viele von den Sachen, wo ihr auch was zu gesagt habt, kann ich absolut nachvollziehen, habe ich mir nicht notiert, aber wir haben sowas ja auf dem Schirm. Von daher, Spielfläche haben wir darüber gesprochen. Also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, da müssen wir jetzt noch irgendwie ins Gericht gehen, weil de facto eine Messe, eine so große Veranstaltung kann nie für jeden perfekt sein. Und solange man sich dessen bewusst ist, kann man, und ich glaube, das haben auch 99% der Besucher auf der Spiel eine großartige Zeit haben. Und das habt ihr ja auch schon gesagt.
Absolut, ja. Ja, vielen Dank. Wir haben, wie du sagst, wir sind ja auf die meisten Punkte jetzt schon eingegangen, die du gesagt hast. Und uns ist auch wichtig, dass wir, ne, wir setzen uns nicht den Hut auf und sagen, alles, was wir sagen, soll für bare Münze genommen werden und hat seine Richtigkeit. Von daher ist ja gut, dass wir auch jetzt heute nochmal ja wirklich ausführlich die Möglichkeit hatten, darüber zu sprechen.
Ja, absolut.
Und bevor wir dann zum Abschluss kommen, eine Frage, die wir natürlich immer super spannend finden und sicherlich unsere Community auch. Und du weißt ja, dass wir ein Podcast sind, der sich auf kooperative Spiele fokussiert hat. Und da würde uns natürlich interessieren, da ich ja weiß, dass du auch ein Spieler bist und ja auch weiß, dass du auch natürlich nicht nur Koop spielst, sondern ja auch, ne, ich weiß, in irgendeinem Podcast oder in irgendeinem YouTube-Video habe ich gesehen, dass du auch Dune Imperium zum Beispiel spielst und so Dickschiffe. Aber wenn du jetzt mal so drei Koop-Spiele nennen müsstest, so drei deiner Favorites, sage ich mal, in den letzten Jahren. Was wären das für Spiele? Und vielleicht mit einer kurzen Begründung.
Oh, wie weit zurück darf ich gehen?
Unendlich. Also ich habe teilweise Spiele aus 2010, 2011, die bei mir in den Top 10 sind. Also von daher, so weit wie du willst.
Also es gibt einige Koop-Erfahrungen tatsächlich, wo ich, also ich, vielleicht Spoiler, ich bin nicht der Riesen-Koop-Fan.
Buh.
Ja, gleichzeitig gibt es großartige Koop-Spiele, muss man ganz klar sagen. Boah, also, in ungefilterter Reihenfolge, ich hau einfach raus und es werden mehr als drei, weil das wäre unfair, es gibt zu gute. Detective. Detective war eine Offenbarung der Krimispiele.
Ja.
Es hat irgendeinen Rezensent als Arbeit beschrieben, aber auf eine gute Art und Weise, mit Whiteboard und. Also wir haben auch Detective abgefeiert wie sonst was. Wer das Grundspiel noch nicht gespielt hat, absolute Empfehlung.
Ja.
King's Dilemma hat mich über Corona gebracht mit meiner Runde tatsächlich. Wir haben angefangen beim Spieletreff hier in Duisburg und haben dann ab der zweiten Runde in Quarantäne über Zoom-Calls gespielt. Das hat super funktioniert und es gehört zu meinen wenigen positiven Corona-Erfahrungen, weil es auch einfach ein großartiges Spiel ist und ich freue mich sehr auf dann jetzt endlich die Fortsetzung. Pandemic Legacy, tatsächlich. Mhm. Pandemic war nie meins, hatte ich eine sehr unangenehme Alpha-Spieler-Erfahrung mit und deswegen ist das sehr, also das war ganz, ganz lange her, vor meiner Zeit war es mit dir sogar schon. Aber Pandemic Legacy in der richtigen Runde Zucker, super Storytelling.
Ja.
Time Stories, die ersten paar Fälle. Es wurde hinten raus storymäßig nicht mehr so schön, aber Time Stories, wenn du anfängst, ist eine Offenbarung gewesen. Ich würde kein Arkham Horror weiter, also das Kartenspiel. Aber das ist so unforgiving. Also wir haben jetzt angefangen, ein Szenario zu spielen, meine Frau und ich. Wir haben viermal aus diesem Beutel gezogen und es war zweimal minus drei und zweimal den Totenschädel und das ist einfach... Ah. Aber Storytelling-mäßig großartiges Spiel für alle Cthulhu-Fans. Take Time tatsächlich spielen wir gerade sehr gerne. Mhm. Wir haben Bossfighter QR jetzt auf einem Spielwochenende kennengelernt, zum ersten Mal spielen dürfen. Hat uns gefallen, ist kein Spiel, was wir uns holen würden, aber ist, glaube ich, gerade in diesem Familiensegment, wo du vielleicht auch Teenager dabei hast, die gerade mit Spielen und gerade auch vielleicht mit digitalen Spielen anfangen, mega Einstieg. Ich liebe Magic Maze.
Mhm.
Ja, Echtzeit. Aber geil. Du was? Und zu guter Letzt, tatsächlich bin ich ein großer Fan von vielen kooperativen Wortspielen wie So Clever, Decrypto, Codenames, also ja. Sowas mag ich tatsächlich sehr.
Okay.
Ich weiß, es waren jetzt drei.
Ja, absolut, ey, vielen Dank. Das sind alles Spiele, die wir hier auch, glaube ich, irgendwo wahrscheinlich rumstehen haben bei uns in den Regalen. Von daher, ja, coole Auswahl. Vielen Dank dir.
Ja, und vielen Dank ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Also ich finde es fast schade, weil wir könnten wahrscheinlich noch locker weitere 1 bis 2 Stunden reden und es würde nicht langweilig werden, weil wir haben de facto noch eine Riesenfülle an Themen, über die wir hätten sprechen können, aber ich hatte auch keine Lust, jetzt irgendwie einen Gesprächsfluss zu unterbinden und zu sagen, nee, wir haben jetzt noch das Thema, über das wir reden müssen oder so. Dafür ist auch Podcast in meinen Augen nicht das Medium, um sowas zu machen, sondern hier geht es darum, dass wir ein Gespräch haben. Und ich fand das Gespräch mit dir sehr schön, sehr angenehm und möchte dir dafür danken.
Ja, absolut, ich auch. Und müssen wir eine zweite Folge irgendwann machen, wenn es so in Richtung September oder so geht.
Ja.
Ich bin dabei.
Habe ich gerade auch schon gedacht, ja. Das fand es jetzt wirklich super kurzweilig, ging super schnell rum. Und wie Lars gesagt hat, unsere Liste ist vielleicht zur Hälfte abgearbeitet. Und ja, wie du sagst, vielleicht haben wir dann im September nochmal, sind wir ja deutlich weiter. Die Ticketspreise werden draußen sein, wahrscheinlich der Hallenplan. Da haben wir ja vielleicht schon den einen oder anderen Aufhänger für weitere Themen. Da würden wir uns dann vielleicht einfach nochmal melden bei dir per E-Mail. Aber ja, auch von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön, dass du dir jetzt fast anderthalb, ja, über anderthalb Stunden Zeit genommen hast. Hat enorm viel Spaß gemacht.
Absolut. Also ich fand es auch super entspannt. Das ist mir aber unter uns auch tatsächlich wichtig, dass wir für solche Themen auch ansprechbar sind, weil die Community und die Medienschaffenden, die Community quasi informieren, sind super wichtig. Und von daher, wir möchten offen, transparent sein. Und dementsprechend, ich fand es sehr schön und ich freue mich, ja, mit euch reden zu dürfen.
Alles klar, dann vielen Dank. Und wenn ihr uns bis hierhin zugehört habt, dann ja, könnt ihr uns auch gerne mal folgen und euch gerne mal melden bei uns auch auf dem Discord, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Wie ihr jetzt ja gehört habt, wird es ja wahrscheinlich noch eine weitere Folge geben. Also wenn es einfach Punkte gibt, die euch interessieren und die ihr ja gerne mal gefragt haben wollt, meldet euch an, gebt uns einen Hinweis, redet mit uns, schreibt uns eine E-Mail. Es gibt verschiedene Kanäle, wie ihr uns erreichen könnt. Und damit, Kai, übergebe ich an dich für die letzten Worte.
Ja, danke, Lars. Danke nochmal auch an dich, Robin. Hat, wie gesagt, enorm viel Spaß gemacht. Bin froh, dass wir es geschafft haben, auch jetzt so frühzeitig noch die Folge hier in den Kasten zu kriegen. Und ja, wie Lars gesagt hat, kommt zu uns auf den Discord. Der wächst weiter stetig an. Wir haben da echt coolen Austausch und werden da sicherlich dann Richtung Messestart auch nochmal Fragen einsammeln von der Community. Wir haben es jetzt nicht geschafft, alle zu stellen, aber zumindest die eine oder andere, die gestellt wurde, hat man jetzt mit eingebaut. Und von daher, ja, nochmal ein großes Dankeschön. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn alle nächste Woche wieder mit am Start sind. Ciao.